dass wir uns auch eben aufgrund dessen nicht mehr auf diese globalen Institutionen verlassen können. Also die WTO funktioniert nicht mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Wir hatten es in einer der letzten Folgen bereits angetönt. Ich bin sehr froh, dass sie heute da ist. Zum Thema Geostrategie haben wir heute einen Gast, Dr. Sarah Hintermeier. Herzlich willkommen.
Dankeschön, freue mich, dass ich hier bin heute.
Geostrategie ist, glaube ich, ein Thema, was in den letzten paar Jahren wichtiger geworden ist. Ich glaube, vor 4, 5 Jahren haben da noch nicht so viele drüber gesprochen, aber spätestens seit Covid, glaube ich, durch Lieferketten und Co., da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ist es, glaube ich, ein Thema, was auch für Unternehmen wichtiger wird. Jetzt frage ich mich, wie wird Frau Geostrategin? Und vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern ein bisschen was über deinen Werdegang, deinem Background, eine kurze Vorstellung, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist.
Also wie wird Frau Geostrategin? Ich würde mal sagen, bei mir war es Zufall und es war auch irgendwie der Demand da, dass das notwendig wurde. Also ursprünglich bin ich Bioverfahrenstechnikerin. Ich habe promoviert im Bereich Bioelektrochemie und bin dann ganz klassisch bei Evonik, das ist ein Spezialchemiekonzern, eingestiegen, um Anlagen zu bauen. War dann kurzzeitig in der Innovation, habe selbst heilenden Beton entwickelt. Anschließend ging es dann ins Geschäft, da habe ich ein Servicegeschäft aufgebaut, also statt Euro pro Kilo, Euro pro Stunde verkauft und danach eben in die Konzernstrategie gewechselt. Und das war dann eben, du hast gerade Covid angesprochen, der Zeitpunkt, wo wir von einer Krise in die nächste Krise gerast sind. Und dieses Thema einfach immer präsenter und immer relevanter wurde und ich dann mit meinem Chef und meinem Team beschlossen habe, dass wir eben mehr in diese Richtung machen müssen. Und so ist das Ganze tatsächlich bei uns entstanden. Also kein politischer Background.
Das heißt, die Stelle gab es vorher auch überhaupt nicht bei euch im Unternehmen? Es war eine neu geschaffene Stelle aufgrund dieser ganzen Krisen?
Nee, es gab diese Abteilung vorher schon. Die hieß damals Regions Development. Da ging es viel darum, Opportunitäten in den Regionen zu erkennen und auch viel um das Thema Governance im Konzern.
Also klassisches Wachstum, neue Märkte erschließen, neue Werke irgendwo bauen weltweit?
Ganz genau, ganz genau. Und wir haben eben dann festgestellt, dass das durch den, wir nennen das Stakeholder-Politik, viel mehr beeinflusst wurde als in der Vergangenheit. Und sich eben auch die, ich sag mal, Annahmen, auf die wir die letzten 40 Jahre unsere Strategien gebaut haben, sich ändern. Und das muss man hinterfragen.
Ich glaube, das war ja auch ein völlig differenzierter Zeitraum. Also wir hatten eine Nachkriegszeit, Frieden. Also es war ja, die Welt wurde immer globaler. Vieles wurde günstiger über die Jahre. Also wir hatten ja eigentlich einen Push. Wir hatten günstige Arbeitskräfte, günstige Rohstoffe nach dem Fall der Eisernen Mauer. Also es war ja wirklich alles im Turbocharge, sage ich mal, auch die günstigen Arbeitskräfte im östlichen Bereich. Deshalb, ich glaube, da sind wir schon an einem Wendepunkt. Jetzt frage ich mich, wie muss man sich diese Rolle vorstellen? Also wie sieht dein Arbeitsalltag? Gibt es überhaupt einen Alltag? Wie muss man sich den vorstellen? Ist es sehr viel proaktive Planung oder ist es viel Reaktion auf Dinge, die in der Welt passiert? Oder wie muss man sich das vorstellen?
An sich sind wir tatsächlich ein recht kleines Team. Und ich sag mal, wir haben mehr oder weniger drei Kernaufgaben. Die eine heißt, wir monitoren, was passiert eigentlich gerade auf dieser Welt. So, das fängt an, wir schauen uns Nachrichten natürlich an, aber wir lesen auch Policies, wir lesen Gesetzesvorschläge, wir lesen den 5-Jahres-Plan der chinesischen Partei, wir lesen die strategische Agenda der Europäischen Union. Um dann im nächsten Schritt das, was wir in den Regionen lesen, zusammenzutragen und zu sagen, okay, erkennen wir globale Trends, erkennen wir, dass sich irgendwas ändert. Ja? Wir nennen das geopolitische Dynamiken und es geht auch darum zu verstehen, wie wir wie Regionen und Staaten politische Instrumente unterschiedlich einsetzen, wo sind die Unterschiede. Und dann geht es in den nächsten Schritt und das passiert mit Experten im Konzern, dass wir sagen, wie bewerten wir das denn jetzt eigentlich? Ist das wichtig für uns? Ist das nicht wichtig für uns? Genau. Und dann entwickelt man Handlungsoptionen.
Uli hat es angesprochen, wir hatten ja eine lange Zeit, wo viel Frieden geherrscht hat und vielleicht auch viel Ruhe. jetzt aktuell scheint es die busieste Zeit ever zu sein, oder?
Ja, also ich sag manchmal, ich hätte mir wahrscheinlich für diese Rolle keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, weil einfach unfassbar viel passiert. Also es ist gerade ein Umschwung, es ist ein Wandel. Und ich sag mal, Churchill sagte einfach ganz nett, den Spruch kennt man wahrscheinlich, never let a good crisis go to waste. Und eigentlich geht es ja genau darum, Chancen nutzen. Ja, und das ist das, was den Job so spannend macht, dass man sagt, okay, wo erkenne ich denn irgendwas? Wo erkenne ich eine Chance, die ich nutzen kann oder ein Risiko, das ich mitigieren muss? Deshalb ist es schon, es ist eine wilde Zeit in einem Umschwung, aber das macht es auch spannend.
Hast du auch einen Einblick, ob auch andere Unternehmen so eine Head of Geostrategien-Position haben? Wieso ist es besonders wichtig, so eine Rolle und Position zu haben?
Also, dass ich andere Heads of Geostrategy getroffen hätte, das passiert eher nicht. Manchmal findet man Leute, die aber ähnliche Aufgaben machen wie ich. Die sind dann teilweise im Bereich Governmental Affairs unterwegs oder das nennt sich dann politische Kommunikation. Manchmal ist das dann aber auch, weil ein CEO sehr politisch interessiert ist und das eben aus dieser Ecke viel kommt. Das war der zweite Teil deiner Frage.
Wieso es so wichtig ist für ein Unternehmen, diese Position zu haben?
Genau. Warum ist das wichtig? Ich sagte das vorhin schon, Politik beeinflusst die Wirtschaft immer mehr. Ja? Und in der Vergangenheit hatten wir stabile politische Bedingungen. Da haben wir uns verlassen können auf, was passiert eigentlich im Markt, was passiert wirtschaftlich. So, wenn ich jetzt aber in Lieferketten beispielsweise geopolitischen Risiken ausgesetzt bin, es kann eine militärische Eskalation sein, das kann aber auch einfach nur sein, dass wir tarifäre Handelhemmnisse erhöhen, das hat ja die USA gerade gemacht, ja, dann muss ich das berücksichtigen und das muss ich in meinen taktischen Entscheidungen berücksichtigen und das muss ich auch in meinen strategischen Entscheidungen berücksichtigen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich habe mal eine Zeit in Südkorea gelebt und da war es auch so South Korean Studies, wo ich gelernt habe, dass ja auch eben in Japan und in Südkorea, die haben die sogenannten Infant Industries, also damals Auto oder auch Chemie oder Elektronik, wirklich unterstützt. Also haben hohe Zölle für ausländische Produkte belegt und haben somit ihre eigenen Industrien quasi entwickelt und haben die geschützt und haben denen auch Subventionen gegeben, um dort weiterzukommen. Und das ist etwas, glaube ich, was wir auch spätestens mit dem Inflation Reduction Act in den USA mit ganz großem Stil sehen. Weil ich glaube, dass auch viele Unternehmer, die ja jetzt sagen, wenn ich jetzt dort ein neues Werk aufbaue, ich kriege Riesensubventionen, kriege Steuervorteile, kriege Unterstützung. Und für mich hat es auch einen Anschein, dass das ein sehr großes System hat. Wir haben hier teurere Energiekosten. USA ist selbstversorgend in Energie durch Öl und Gas. Ich glaube, wir müssen hier vom Wirtschaftsstandort sehr, sehr aufpassen, dass wir da den Anschluss nicht verlieren, weil das Werk, was da drüben gebaut wird, die Firma wird nicht in den nächsten 10 Jahren hier eins bauen.
Ja, genau. Und es ist ja auch so, dass diese Förderungen, diese Subventionierungen, die ja steuerlicher Art sein können oder manchmal bekommt man auch Land zur Verfügung gestellt, das ganz unterschiedlich, die funktionieren auch funktionieren anders. Da gibt es Systeme, die funktionieren durch eine vertikale Förderung. Ja, da muss ich mir Gedanken machen über Ressourcenfehlallokationen zum Beispiel. Dann gibt es Fördersysteme, das macht die EU eigentlich ganz gerne, die setzt irgendwie auf Forschung und Entwicklung und sagt, der Rest zieht nach. Mhm. Ja, da ist diese Gefahr
geringer. Cluster, dass ich ein Cluster entwickle und dadurch, wenn ich diese Sachen da habe, dass es andere reinzieht quasi.
Genau, genau. In den USA, würde ich sagen, sehen wir eher so eine Mischung aus beidem. Ne? Da werden so eher Konsortien gefördert. Da zieht die EU, würde ich sagen, gerade nach. Die denken, okay, ne, damit wir schneller sind, weil das geht schneller. Ja, und auch diese Unterschiede, ne, das sind diese regionalen Unterschiede, von denen ich vorhin gesprochen habe, die muss man verstehen, um eine Entscheidung treffen zu können, weil ganz genau, man trifft diese Entscheidung nicht 5-mal. So viel Kapital hat man dann vielleicht doch nicht. Und muss dann eben entscheiden, in welchem System positioniere ich mich.
Ich glaube, es ist schwieriger denn je, denn ich habe so viele Moving Parts. Also ich finde, es hat so eine Instabilität. Also wir haben so viele Räder, die sich drehen. Also wir haben diese geopolitischen Konflikte, wir haben das Thema Russland, wir haben das Thema China, USA in einem gewissen Konflikt, der ja auch wirtschaftlich ausgetragen wird. Also wenn ich sehe, dass ich einfach sage, ich habe bestimmte Handelshemmnisse oder liefere bestimmte Teile, nicht auch diese Technologie-Thematik, die ja sehr, sehr fortgeschritten ist. Ich finde es gerade für deutsche Unternehmen, die ja exportorientiert sind, ich finde, man sitzt da richtig zwischen den Stühlen. Das ist ja unheimlich schwierig. Wie kann ich mich da überhaupt positionieren? Also ich bin ja auf einem extrem schwierigen Schachfeld unterwegs, oder?
Ja, also vielleicht fange ich an mit Geopolitik. Wenn man sich überlegt, was Geopolitik überhaupt ist, dann ist Geopolitik, kann man vielleicht verstehen, als ein regional differenziertes Agieren von Staaten. Und damit erkennt man dann vielleicht auch schon, dass es eigentlich nicht ein bestimmtes Politikfeld ist, sondern die Summe ganz vieler Politikfelder. Dass man sagt, okay, da gehört irgendwie, ich sag mal, intuitiv würde man sagen, sowas wie Handelspolitik, Außenpolitik, internationale Beziehungen dazu. Aber da gehört eben auch Wirtschaftspolitik oder Arbeitspolitik, Immigrationspolitik, Menschenrechte, umweltpolitische Entscheidungen dazu. Ja, das heißt, das macht es sehr, da kommt diese Komplexität auch her. Und die Summe daraus ergibt dann die Geostrategie eines Landes. Und das alles in Summe zu begreifen, wohin wollen die denn, das macht es schwierig. Ne? Und das Ganze dann eben noch in den Kontext zu setzen und zu sagen, okay, jetzt macht die USA das so und China macht das so und Europa macht das so und wie wirkt das denn jetzt zusammen? Ja, daher kommen diese vielen Rädchen, die sich da gerade drehen.
Und wie wirkt sich das generell aufs Unternehmen aus? Weil ich habe auch gesehen, wie stark ihr auf der ganzen Welt verteilt seid. Egal, welche Entscheidung in der Politik getroffen wird, es betrifft euch mehr oder weniger.
Ja, so kann man das sagen. Also die Entscheidungen, wie stark oder was uns wie stark betrifft, kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Das liegt eben an dieser globalen Vernetzung.
Ja. Habt ihr dann so eine Art Balance Scorecard, dass ich also zum Beispiel sage, du kommst morgens ins Büro, guckst dann in dein Nachrichtensystem und da steht dann irgendwie, das und das ist passiert und du deklinierst dann durch, dass ich einfach schaue, was für Einflüsse hat das auf verschiedene Geschäftsbereiche oder verschiedene für verschiedene Werke in verschiedene Regionen?
Also ich sage es mal, jetzt bin ich in der Strategieabteilung. Wenn das so akut passieren würde, dann würde ich was falsch machen. Okay. Aber in der Regel antizipieren wir ein bisschen länger. Und auch der Aufbau, die Verschiebung von Wertschöpfungsketten, die hat auch, das braucht Zeit. Ne? Also ich sag mal, Semiconductors, man schätzt 10 Jahre, 15 Jahre, bis sich das verschoben hat. Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, von heute auf morgen Panik. Aber grundsätzlich sehen wir was. Es wäre total schön, hätten wir eine Balanced Scorecard, aber weil einfach diese Komplexität so groß ist, machen wir das dann so, dass wir sagen, ah, okay, guck mal, wir sehen, hier passiert was. Jetzt müssen wir in den Dialog gehen mit den Leuten wirklich vor Ort in der Region, um nochmal zu gucken, versteht ihr das genauso, wie wir das verstehen? Wir sprechen mit den Funktionen. Ne? Oft sind ja Tax oder Legal oder die Innovationen mit dabei. Und da muss man natürlich auch mit den Geschäften sprechen. Dann wird das abgestimmt mit, was haben wir eigentlich strategisch für bestimmte Geschäfte geplant? Und aus dieser Kombination kann man dann sagen, das bedeutet das für uns.
Wir werden gleich bestimmt über die ein oder andere Krise in der Welt oder Unruhe in der Welt sprechen. Aber bevor wir das machen, wir sprechen sehr häufig über den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und man sieht ja, dass das ein oder andere Unternehmen Deutschland verlassen möchte als Wirtschaftsstandort oder es schon verlassen hat. Wie seht ihr den Wirtschaftsstandort Deutschland für Unternehmen generell?
Also ich sag mal so, das Wirtschaftsmodell der Europäischen Union und Deutschlands, wenn man das so sagen kann, das war ja sehr stark vom Export getrieben. Ne? Wir haben günstige Energie aus Russland eingekauft, woanders gab es vielleicht auch günstige Rohstoffe und konnten das dann eben exportieren, gerne auch nach China. So, und jetzt sind uns die günstige Energie uns weggebrochen. Wir betreiben ein De-Risking, beziehungsweise jetzt kann man, glaube ich, an manchen Bereichen auch wirklich schon von einem Decoupling von China sprechen. Und das ist der Grund, weshalb bestimmte Industrien energieintensive Industrien zum Beispiel es hier in Europa sehr schwer haben werden. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Industrien, dazu zählt AI, dazu zählt Biotech, Additive Manufacturing. Das sind die kritischen oder strategischen Technologien, die definiert werden und da werden sich neue Systeme auch bilden.
Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel AI oder andere Themen nehme, dass in China oder USA das viel mehr gefördert wird. Ich habe viel mehr Unterstützung und weniger Bürokratie. Können wir da mithalten?
Persönlich würde ich sagen, die Europäische Union hat da was aufzuholen. Ja, also die, sag mal, die einfach die Summen in den USA sind ganz anderer Natur.
Ja.
In China ist das von oben durchgeplant. Da würde ich mal sagen, steht ein sehr großer Plan hinter allem, was ja getan wird. Und wir sind langsam. Wir haben das auch spät gemerkt und wir haben lange gewettet auf, sag mal, dass das Rational der Wirtschaftlichkeit eben nicht von machtpolitischen Ambitionen übertrumpft wird.
Würdest du sagen, dass wir systemimmanent benachteiligt sind, weil ich habe, ich sag das mal so blöd, eine Demokratie, wo jeder mitsprechen will, ich muss 1000 Sachen beachten, wenn ich irgendwo etwas von oben herab diktieren kann und auch einfach so Summen dahinter stellen kann. Also und vielleicht ja auch machtpolitisch einen anderen Weg sehe und auch einen viel längeren Zeithorizont habe. Also ich sage, ich habe einen 5-Jahres-Plan oder da will ich hin und da gebe ich alle Ressourcen drauf. Schlägt das die Kreativität der Einzelnen?
Also ob sie sich schlägt oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dieser Zeithorizont, über den China nachdenkt, ich glaube schon, dass das eine gewisse Form von Nachhaltigkeit ist. Ich glaube aber auch, dass wir hier in Europa dadurch, dass wir in vielen Bereichen diesen Wettbewerb zwischen Startups, aber auch im Mittelstand haben, ja, dass da unfassbar schnell sehr viel entstehen kann. Mhm. Und in einer Wirtschaft, in der das durchgeplant und organisiert wird, glaube ich, dass man da eher Fehler macht.
Interessant.
Du hast China sehr häufig angesprochen und deren 5-Jahres-Plan. Wie sieht der aus?
Ja.
Ganz einfache Frage von Olli. Also, sag mal in 2 Sätzen, wie sieht dieser 5-Jahres-Plan?
Wir haben Zeit.
Also, ich fange mal vorne an. Ich würde sagen, China hat einen Deal. Einmal mit ihrer Bevölkerung oder chinesische Partei und einmal mit der Welt. So. Und der heißt, wir sorgen für mehr Wohlstand und dafür macht ihr, was ich sage. Und der heißt mit der Welt, ich produziere oder wir produzieren billig und ihr kauft in Massen. Und jetzt ist es so, dass die chinesische Regierung hat steigende Löhne. Dadurch wird der Wettbewerbsvorteil verschwinden. Ne? Ich kann günstig in Massen exportieren. Und auf der anderen Seite, wenn die Löhne nicht weiter steigen, gibt es soziale Unruhen. So, das ist das Problem der Middle-Income-Trap. Und wenn man den 5-Jahres-Plan liest, den letzten, dann findet man eine ganze Reihe Maßnahmen, die eben dafür sorgen sollen, dass das abgesichert wird. Mhm. Ja, also es geht eigentlich irgendwie auch um den Machterhalt der Partei. Und da wird die ganze Klaviatur bedient. Ne? Es geht um Nachhaltigkeit, um Nahrungsmittelsicherheit. Es geht um die Road Belt Initiative, um, sagen wir mal, die Absatzmärkte, aber auch Beschaffungsmärkte abzusichern. Freihandelsabkommen werden genutzt. Es geht um, da kennt ihr euch wahrscheinlich dann noch besser aus als ich, es geht um Währung. Ja, da will man eine Alternative oder nicht eine Alternative, aber unabhängiger werden vom US-Dollar. Es geht um, wie schaffe ich eigentlich diese Hightech-Transformation, die notwendig ist, damit ich die höheren Gehälter zahlen kann. Wie gesagt, da haben die, wenn man den liest, wirklich an sehr, sehr, sehr vieles gedacht. Ne? Genau.
Ja, manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir hier ein bisschen naiv manchmal waren in Europa, dass wir an vieles vielleicht nicht gedacht haben oder eher reaktiv sind. Also für mich wäre es zum Beispiel auch logisch zu gucken, dass man eine Energieversorgung hat, die steht und die auch unabhängig ist. Also auch, dass man AKWs abschaltet. Jetzt macht man irgendwie neue Gaskraftwerke. Es hat alles immer so einen reaktiven Charakter auf mich, dass ich so denke, das Land der Dichter und Denker, ja, dass man ein bisschen vorausschauender, wie man vielleicht früher agiert hat, dass das ein bisschen fehlt. Mhm. Was ich noch interessant finde, ich glaube, die Komplexität hat ja auch einfach dadurch zugenommen. Wir hatten diesen Pax Americana, wie ja der Amerikaner auch sagt, also diesen Frieden oder diese Hegemonie, dass wir eigentlich einen Herrscher hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so möchte, oder ein beherrschendes Land, was militärisch, ökonomisch führend war. Und ich glaube, heute sieht man, ich glaube, das macht es vielleicht auch komplexer, vielleicht kannst du da aus deiner Erfahrung auch was sagen. Wir haben ja diesen sogenannten globalen Süden, wo wir jetzt, weiß nicht, wie viele Länder haben, die sich da auch als eine Allianz der Interessen irgendwo zusammengeschlossen haben, um die eben nicht auf einer Seite stehen, die jetzt nicht sagen, ich bin pro USA oder pro China, sondern die wirklich ihren eigenen Vorteil als Land oder als Gruppe sehen. Und ich glaube, dass ich habe keine bilateralen Verhandlungen mehr, sondern muss von Fall zu Fall, ist wie so eine große Koalition, ich muss viel mehr abstimmen. Wie ist da deine Erfahrung? Klappt das? Oder, also es ist natürlich viel aufwendiger, aber wie geht man da vor?
Also erstmal grundsätzlich, ne, diese globale Hegemonie, die ist in Frage gestellt worden, vor allen Dingen in dieser Situation USA-China, weil einfach China wirtschaftlich aufgeholt hat, technologisch aufgeholt hat und auch militärisch aufgeholt hat. Und dann hat man natürlich auf der anderen Seite den globalen Süden mit Brasilien, vielen Rohstoffen, ja, Indien, vielen Menschen. Und die wollen einen Platz am Tisch. Ne? Und das ist auch verständlich, genau. Wie agiert wird hier und auch von China, vor allen Dingen so Richtung Afrika, natürlich ist, wie du sagtest, ne, dass das sehr situativ passiert, dass das interessensgetriebener passiert, dass wir uns auch eben aufgrund dessen nicht mehr auf diese globalen Institutionen verlassen können. Also die WTO funktioniert nicht mehr. Ne? Das Ganze machen diese Staaten aktuell noch, um sich eben möglichst zu positionieren. Die sind eigentlich gar nicht daran interessiert, zu sagen, ich möchte mich jetzt auf die Seite von China oder auf die Seite des Westens schlagen.
Ja, da geht es um den eigenen ökonomischen, genau, Vorteil oder was man für ein Eigeninteressen hat.
Genau, und das sieht man zum Beispiel, ganz gutes Beispiel dafür, finde ich, ist gerade der Petrodollar-Deal, den es quasi zwischen Saudi-Arabien und den USA 80 Jahre lang gab. Das heißt, wir verkaufen das Öl nur in US-Dollar und dafür sichert ihr uns militärisch ab. Und der ist halt gerade aufgelöst worden. Jetzt kann Saudi-Arabien das Öl auch in anderen Währungen verkaufen, sichert sich somit natürlich ab, ja? Hat auch andere Märkte. Ein bisschen mal so Schlussverkauf, das Öl muss raus. ne? Und das aber dann eben vor dem Hintergrund, dass wir sagen, okay, wir verzichten vielleicht auf diese Sicherheit, die wir vorher hatten.
Aber glaubst du, ich weiß jetzt gar nicht, wer diesen Deal aufgelöst hat, aber was sich natürlich auch massiv verändert hat, ich sag mal, wir hatten jahrzehntelang, war USA ein Importeur von Öl. Und heute ist es einer der größten Exporteure, also durch dieses Fracking und andere Technologien. Wenn ich mir die geostrategische Landkarte angucke, hat sich das ja auch massiv verändert. Denn vorher hatte ich ja eine Abhängigkeit, dass ich dieses Öl daher haben brauche. Und wir wissen alle, wie sensitiv, wenn der Preis an der Tankstelle in den USA steigt, was das für den US-Konsumenten halt, der 70% der Wirtschaftsleistung hat. Also wenn ich mir die 70er Jahre anschaue oder auch 2007, wo wir einen sehr hohen Ölpreis hatte, was dann natürlich den Konsumenten zurückwirft. Und das will ja am Aktienmarkt auch keiner. Aber ist es vielleicht auch dahergehend der Punkt, dass ich einfach sage, die USA ist jetzt selbstversorgend in Energie, was ja auch eine ganz andere Bedeutung hat?
Ja, das macht auf jeden Fall einen Unterschied, dass die USA das kann und hat. Und das ist auf der einen Seite, wie gesagt, also vielleicht, da muss ich ein bisschen mehr ausholen. Ja, wenn wir über Energie sprechen und über Energietransformation, also Öl oder Renewables, dann hat das auch eigentlich ganz viel damit zu tun mit nationaler Sicherheit. Ja, also da geht es darum, habe ich genug Energie verfügbar?
Genau.
Und bei den USA, die sind halt, ich sag mal, in dieser Luxusposition, dass sie Öl und Gas haben, das günstig nutzen können in ihrem eigenen Land, um jetzt diese industrielle Transformation Richtung Renewables machen und schaffen zu können. Ja. In China, die haben die Kohle und ansonsten, und ich glaube auch davon importieren die viel aus Australien. Ja, ne? Also sie müssen viel importieren, die haben aber die Renewable, also Wertschöpfungsketten aufgebaut für Solar und Wind, glaube ich, auch größtenteils. Ja, sind aber eben nicht so unabhängig wie die USA das. Also ich glaube, diese Unabhängigkeit der USA, das ist verdammt viel wert.
Und wir wissen, dass Deutschland die Unabhängigkeit auch nicht hat.
Nee, wir haben die die Photovoltaik ja abgegeben.
Ja.
Und lieber noch eine zweite Pipeline nach Russland gebaut.
Wo man sieht ja da auch, die USA hat ja auch extrem viel Gas. Also LNG ist ja auch ein Interesse. Also man hat viel zu viel Gas, was eigentlich bei der Förderung auch teilweise mit hochkommt. Und man sieht ja schon, das war ja, ich sag mal, diese zweite Pipeline war ja den USA auch ein Dorn irgendwo im Auge. Die wollten das ja auch gar nicht. Also ich glaube, die gucken ja auch nach ihren Märkten, dass wir jetzt schön deren LNG kaufen. Ich glaube, das ist ja auch wichtig.
Ja, glaube auch. Ja, da, ich meine, ich weiß gar nicht, ob die das damals so verkauft haben. Ich glaube, ich habe da mal ein Interview zugelesen, dass sie uns darauf hingewiesen haben, dass es doch nicht so schlau ist, sich so abhängig zu machen von Russland.
Nee, lieber von denen.
Ja, genau. Also eine Kombination wäre vielleicht damals gut gewesen, aber gut, jetzt ist es, wie es ist.
Weil wir gerade über die USA sprechen und wir die US-Wahlen sehen, beziehungsweise die Vorbereitung auf die US-Wahl. Wie positioniert und bereitet ihr euch auf so ein Thema vor?
Gibt es da zwei Wege, wenn ich noch, also habt ihr either or, wenn ihr sagt Republikaner oder Demokraten, also gibt es da zwei Gameplans, was sich da verändern könnte?
Ja, also wir gucken uns sehr genau an, was passiert, was die unterschiedlichen Kandidaten sagen und sprechen. Und man denkt in beiden Szenarien. Jetzt sieht man Unterschiede. Ich muss aber sagen, da, wo die Unterschiede sind, die sind eher im Bereich die Grenze zu Mexiko, die sind im Bereich Abtreibung, die sind im Bereich Medical Care System. Ne, möchte ich eine Krankenversicherung, ja oder nein? Die für Wirtschaft relevanten Elemente, also Außenhandel, was passiert an der Grenze in Form von Zöllen, Freihandelsabkommen etc., das sind, sagen wir mal, Ausprägungen. Ja, also da wird man unter Trump wahrscheinlich mehr Zölle sehen. Da wird man unter Biden vielleicht verstärkt die grüne Transformation sehen. Da wird man, ne, unter Trump würde man wahrscheinlich weniger Steuern zahlen als Unternehmen. Ja, aber die Richtung wäre gleich. Das ist so das, was wir sehen. Auf der anderen Seite, wenn man dann über, sagen wir mal, Auswirkungen auf die Welt spricht, da hat man mit Trump und Biden natürlich schon ganz unterschiedliche.
Also ich muss dich korrigieren, das tue ich total ungern, aber du redest immer noch von Herrn Biden.
Ja, jetzt ist es die Frau Harris, genau. Ja, wir
also wir haben heute den 9. August, wo wir es aufnehmen. Ja, man ist im Sprech, aber ich wollte so einfach, dass wir klar haben, Frau Harris.
Ja, das stimmt. Vielleicht mache ich da noch eben den Nachsatz dazu. Also wir gucken jetzt natürlich auch an, sagt Kamala Harris schon etwas zu diesen Themen und noch äußert sie sich dazu nicht.
Okay, ich verstehe. Ihr seid, also du sagst halt Biden, weil das noch die Politik oder der Aufsatz war unter den Sachen. Jetzt verstehe ich. Okay, alles klar.
Nee, aber das ist gut. Das ist ja schon wichtig. Ja, wir haben mitgekriegt, dass es da einen Wechsel gab.
Vielleicht ein bisschen zu langfristig geplant. Ja.
Ja, genau. Aber das, also wie gesagt, man bereitet sich darauf vor. Ich kenne das auch von anderen Unternehmen tatsächlich, die ähnlich wie unsere Außenministerin das auch getan hat, mit Demokraten als auch Republikanern ins Gespräch gehen, auch schon vor der Wahl, um da eben sicher zu sein. Man sieht beispielsweise auch, dass sich Unternehmen im Rahmen ihrer, sag mal, Nachhaltigkeitskommunikation ziemlich bedeckt halten in den USA. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass sie sagen, naja, wenn jetzt ein Trump gewählt werden würde und der das gar nicht so will,
dann steht man da.
Dann, ja, genau. Und sie machen es trotzdem, aber man hört es nicht so. Ja.
Aber ich habe generell das Gefühl, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar gemacht und gelebt wird, aber nicht mehr so publik gemacht wird und sich nicht mehr als Außenmerkmal genommen wird.
In den USA, meinst du jetzt?
Generell, auch in Europa, wenn wir in unsere Branche gucken, in die Asset-Management-Branche war es bis vor zwei Jahren, 18 Monaten das Thema, worüber jeder gesprochen hat, das Thema, mit dem jeder geworben hat, das Thema, mit dem man versucht hat, seine Produkte, seine Marke, was auch immer zu verkaufen. Und mittlerweile ist man einfach vorsichtig, wie man sich zu dem Thema äußert oder positioniert. Man macht es zwar noch intern, extern ist man etwas ruhiger geworden, ist mein Befinden.
Ja, also ich kann da jetzt ja wahrscheinlich am stärksten, bekomme ich ja mit, wie wir das handhaben. Bei uns ist Nachhaltigkeit immer noch ein sehr zentrales Thema tatsächlich. Ich sage insbesondere in der Europäischen Union mit dem Green Deal, der jetzt auch weitergeführt wird, wird das in Europa ein riesiges Thema bleiben. Da haben wir die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt den Finanzberichten hinzugefügt wurde. Wir sehen striktere Umweltbestimmungen, die angekündigt sind. Das heißt, bis 2040 erwarten wir jetzt, dass abgestimmt wird, dass das Ziel auf 90% CO2-Reduktion im Vergleich zu 1990 erhöht wird. Ich glaube, ausgegangen ist man eher von 80, wenn man das so linear extrapoliert hat. Also in Europa wird das bleiben. In den USA wird die grüne Transformation, sage ich es mal, abhängig sein, ob es eine Kamala Harris wird oder ein Herr Trump. Ja. Also politisch gewollt auch.
Gibt es irgendwie, tauschst du dich mit anderen, gibt es irgendwelche Netzwerke, wo man sich austauscht zu diesen Themen Geostrategie? Also hast du irgendwelche Peers oder gibt es irgendwelche Vereinigungen oder Interessensgruppen, wo man sich zusammenschließt und austauscht über gewisse Themen?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe an Foren und Events und Plenumdiskussionen, denen man beiwohnen kann oder denen man zuhört. Ich habe das Gefühl, das explodiert nahezu. Ich oder wir machen beispielsweise sind, war ich letztes Jahr auf dem B20-Gipfel in Indien, weil wir gesagt haben, Indien ist irgendwie spannend, wir müssen Indien besser verstehen und die im Rahmen ihrer G20-Präsidentschaft eben einen B, also für Business-Gipfel veranstaltet haben, wo ganz, ganz viele Themen quasi in Plenumform diskutiert werden. Wir tauschen uns aber auch aus mit Experten. Da gibt es das sind häufig auch Wissenschaftler, die sich mit Politik beschäftigen. Das ist die DGAP beispielsweise, mit der wir ab und an reden. Das, wie gesagt, sind aber manchmal wirklich auch Professoren von Universitäten, wo wir den Austausch suchen.
Früher hätte man mit Peter Scholler-Thur als wahrscheinlich bekanntestes Beispiel wahrscheinlich im Nahen Osten gesprochen, aber verstehe. Also ihr habt wirklich Leute, die in den Kulturen oder in diesen Kreisen lange leben, sich da professionell auskennen, um dann auch die Hintergründe wahrscheinlich zu verstehen. Weil ich glaube, das ist manchmal ja nicht so einfach, wenn man aus einem anderen Kulturkreis kommt, dass Dinge woanders vielleicht auch anders laufen oder anders stattfinden.
Genau, und dieses Verständnis ist auch wichtig, um das einordnen zu können tatsächlich.
Wie geht ihr damit um, wenn ich jetzt diesen Rechtsruck in Europa sehe? Wir haben also viele Länder, wo eine gewisse höhere Unzufriedenheit politisch, ökonomisch ist. Also wir hatten das Thema höhere Energiekosten, höhere Inflation, also was natürlich nach Corona dann aufkam. Und man sieht ja generell in verschiedenen Ländern, dass irgendwo die Parteien am rechten Rand einen gewissen Zulauf haben. Ist das etwas, was in eurer Arbeit auch irgendeine Relevanz hat oder wie kann ich das abschätzend positionieren? Weil gerade bei diesem Thema langfristige Anlageentscheidung merkt ihr das schon, weil man liest manchmal so an, dass eben dieses Thema die Investitionen in Deutschland oder Europa auch gefährden könnte, also die Auslandsinvestitionen. Seht ihr das auch so?
Also sagen wir mal so, dass dieser Rechtsruck existiert, ja, das kann man ja nicht beschreiten. Ne? Da braucht man sich kann man sich Frankreich angucken, da kann man sich Italien angucken, da kann man sich die Situation hier in Deutschland angucken. Also das ist da. Wir beschäftigen uns auch mit Risikomanagement. Das ist eins der Risiken, die wir gemeldet haben in Form von Fragmentierung der Europäischen Union. Wenn man sich jetzt das die letzte Wahl ansieht, da haben sie sich ja dann nochmal berappelt, würde ich sagen. Also akut ist das nicht. Es zeigt aber ja häufig, wenn so ein Rechtsruck passiert, dass vorhergehende Regierungen eben die Sorgen und Nöte, die diese Menschen ja haben, ja, ignoriert haben, so. Und das geht nicht, ja. Also da muss man sich schon überlegen, wie nehme ich die denn mit, ja. Und ich hoffe, dass das dann auch passiert, ja.
Du sprachst gerade von Risiken, und das ist, ich glaube, deine Position hat auch viel mit Risikomanagement zu tun. Was sind denn aktuell die drei Hauptrisiken, die du siehst?
Die drei Hauptrisiken.
Oder soll ich zwei machen?
Also nee, sagen wir mal so, es gibt eine ganze Reihe, also eine Verschärfung des Konfliktes zwischen USA und China ist natürlich was, das durchaus passieren kann. Wir haben aktuell die Situation natürlich Israel, Gaza. Wenn der Iran jetzt einsteigt, ja, dann wird das massive Auswirkungen auf Lieferketten und auf Ölpreise. Und
der Ölpreis gibt es ja noch nicht her. Normal würde man denken, wir hatten noch darüber gesprochen, der ist ja relativ wenig bewegt, also was eigentlich für eine Konjunkturabschwächung spricht, aber es scheint für mich keine große Risikoprämie drin zu sein. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja.
Was ist, vielleicht noch eine Anschlussfrage dazu, was ist für dich vielleicht so das unterschätzteste Risiko? Also das sind natürlich Sachen, da redet heute jeder drüber, steht in der Zeitung, das kriegt man mit. Aber was ist für dich ein Risiko, was man vielleicht gar nicht so sieht? Also früher gab es mal Strategen, der hat das gesagt, Page 16, also das ist eigentlich das, was von der Seite 16 in der Zeitung auf die Titelseite kommt, dass das eben noch nicht eskomptiert ist und noch nicht verarbeitet ist, sowohl in Kursen als auch im Daily Doing. Aber was ist ein Risiko, was vielleicht auftauchen könnte?
Also ich sag mal so in meiner täglichen Arbeit, was ich häufig erlebe, ist, dass Leute wirklich daran glauben, dass es kein Decoupling geben wird. Ne? Wir sprechen viel ja von De-Risking und in der Vergangenheit hat man ja gelernt, dass es keinen Sinn macht zu decoupeln, dass wir mit einer
wirtschaftlich nicht, nee, genau, eigentlich
so
nicht.
Und daran ganz tief im Inneren glauben viele, dass das so ist. Und wir sehen aber in vielen Bereichen bereits, dass das passiert, ja, und das ist auch was, das passiert nicht von heute auf morgen, das ist nicht, dass da irgendwo es explodieren würde, sondern das wird schleichend kommen, aber an so vielen Ecken und Enden sehen wir, dass das passiert. Das sind die Passagierdaten, wenn man mal der internationalen Besucher sind, auf dem Niveau von 1970 aktuell. Wir sehen, wenn man so guckt, wie werden eigentlich Telekommunikationskabel verlegt. Jetzt weiß ich nicht, braucht man die doch so viel wie in der Vergangenheit oder nicht, aber zwischen USA und Europa legt man so eins pro Jahr, zwischen USA und China in den letzten Jahren überhaupt keine mehr. Dann haben wir das natürlich im Bereich Wissenschaft. Ne? Wir sehen, dass sagen wir mal, der Austausch geringer wird in Form von gemeinsamen Publikationen. Ja, aber auch die Studenten werden nicht mehr so ausgetauscht oder sind nicht mehr zugelassen für bestimmte Studiengänge. Und das sind alles natürlich noch Soft Indicators, ja. Und das passiert auch alles vor dem Hintergrund, dass ja die globalen Handelsströme noch laufen. Ja, die fließen und die sind ja teilweise auch auf Rekordhoch. Ja, aber in diesen Soft Indicators, auch in den FDIs, spiegelt sich das nicht mehr wider.
Was bedeutet es, wenn wir wirklich ein solches Decoupling sehen würden für die großen Konzerne?
Ja, das heißt, dass man die Globalisierungs- oder Internationalisierungsstrategien der Vergangenheit halt hinterfragen muss. Das bedeutet, dass ich mir überlegen muss, wo regionalisiere ich, wo kann ich mit meinen Kompetenzen, die ich dort vielleicht aktuell habe oder die ich woanders habe, gewinnen. Ja, da muss man sich heute positionieren.
Das ist ein ganz großes Thema Regionalisierung. Ich meine, wir haben diesen politischen Umschwung, der ja auch dann eher für regionalere Dinge spricht. Ich möchte aber noch ein Risiko ranbringen, das Thema Klimawandel, weil ich mich frage, wie gehen wir eigentlich mit den Ressourcen um? 1000 Flüge, alles wird von hin und her, da kommt irgendein Gewürz aus, weiß ich nicht woher, oder die Tomaten aus, schieß mich tot. Also wäre es nicht für die Welt teilweise vielleicht sogar gesünder, eine gewisse höhere Regionalität zu haben und Dinge zu überdenken, dass man nicht irgendwelche Produkte um den halben Globus schickt? Also ich rede jetzt nur von den Kosten auch der Natur. Natürlich ist es billiger, wenn ich das irgendwo dort fertigen lasse, hier rüber transportiere. Aber auch die Seefracht ist ja teurer geworden. Also macht es nicht vielleicht für die Umwelt auch mehr Sinn, gewisse Dinge regional herzustellen, auch wenn die ein Tick teurer sind? Preislich teurer, aber vielleicht für die Natur, wenn ich die gesamte Rechnung aufmache, vielleicht besser ist?
Also ich glaube, es macht Sinn und es ist auch politisch gewollt, sagen wir mal so. Und das passiert über das Werkzeug Zirkularität. Also in dem Moment, wo ich sage, ich werde ressourceneffizienter, ressourcenschonender und fahre das, was ich habe im Kreis, ja, fahre auch die seltenen Erden oder die Rohstoffe, die gerade nicht ich in meinem Land aus der Erde buddeln kann.
Urban Mining, also dass ich die Dinge recycle quasi.
Genau, dann fange ich an, das sowieso im Kreis zu fahren. Und auch das, also aus der politischen Perspektive, unterstützt eine Regionalisierung. Ja? Das nächste ist dann natürlich, da stimme ich schon mit dir überein, wenn man global denkt und sagt, okay, wir müssen irgendwie global gucken, wie wir CO2 sparen können, dann würde das mit in die Waagschale fallen. Aktuell zahlen wir dafür ja noch nicht. Ne? Also die Europäische Union ist ja mit CO2-Zertifikat auf dem Weg, dass das was kosten wird. Woanders sehen wir das aber eben noch nicht.
Aber das Ganze würde doch den Rechtsruck auch nochmal verstärken, wenn ich nur drüber nachdenke, zum Beispiel über diese Fleischthematik. Muss Fleisch vielleicht teurer sein? Sollte es nicht in solchen Massen produziert werden? Und plötzlich war das Geschrei ganz groß. Moment, ihr könnt uns doch nicht unser Recht auf Fleisch wegnehmen. Das würde doch diesen ganzen Rechtsruck auch nur verstärken, wenn man in diese Regionalität geht.
Naja, und auf der anderen Seite würde ich sagen, sagen ja auch viele dieser Parteien, sind halt auch nationalistischer. Ja? Also ich glaube, dass wenn man sagt, ich nehme dir das, was dir lecker schmeckt oder deine Annehmlichkeiten weg in dem ersten Schritt, das führt überall zu einem Aufschrei. Und ich glaube jetzt auch unabhängig von rechts oder links oder Mitte. Ja, also ich glaube, aber es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns befinden und wo die Politik da auch gut navigieren muss. Ja.
Jetzt haben wir ja sehr viel über die negativen Seiten und Krisen und Unruhen gesprochen und trotzdem hast du vorhin auch bei einer Beschreibung deines Jobs drüber gesprochen, dass ihr versucht, auch globale Trends zu finden.
Chancen zu nutzen.
Gibt es positive Trends, Opportunitäten, die ihr aktuell seht?
Also ich sag mal jetzt als Technologie, also für Technologiekonzerne ist das natürlich alles, was im Bereich kritische Technologien sich befindet. Ja, da wird viel, viel Geld investiert durch Staaten, da gibt es viel Subventionen, da bilden sich, auch neue Zulieferindustrien um die Chipshersteller. Ja, und das ist schon was, da kann man sich überlegen, spiele ich mit und wie kann ich mitspielen. Dann werden, wie zum Beispiel, also Wasserstoffwirtschaft wird komplett neu aufgebaut. Das ist ein riesiger Wirtschaftstreiber. Dann gibt es aber, wie gesagt, neben diesen positiven Elementen, ja, zu dem Ganzen gehört natürlich auch AI dazu, da gehört Luftfahrt dazu. Gibt es aber natürlich auch den Bereich Militär. Den darf man nicht vergessen. Das ist natürlich auch ein Bereich, in den viel Geld investiert wird aktuell.
Ein Wachstumsmarkt. Ne? Weil man muss ja auch einfach sagen, ich hatte damals ein Piece geschrieben im Februar 22. Das war überschrieben Ende der Friedensdividende. Und das hat man vielleicht auch immer wieder gehört, die Friedensdividende. Aber dieses wirkliche Ausmaß ist mir auch erst in den Jahren danach bewusst geworden. Denn was das eigentlich heißt, dass wir einfach viel weniger Geld für Verteidigung, für Rüstung ausgeben mussten, was in andere Dinge geflossen ist. Ich glaube, das ist etwas, wo man eben diesen Wohlstand reduziert für das Thema Sicherheit. Also ich habe den Euro kann ich halt nicht, jetzt haben wir natürlich Sondervermögen, das ist natürlich immer positiv, wenn man sowas hat. Aber der Euro ist natürlich dann dafür ausgegeben und nicht für andere soziale Dinge vielleicht. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir erst noch wirklich verstehen müssen, wir als jüngere Generation, sag ich mal.
Ja, das also, das, was gerade passiert, kostet Geld. Ne? Der Klimawandel kostet Geld. Das ist einfach so. Ja, der kommt nicht einfach so und ist auch nicht für umsonst. Und genauso ist das, das Gleiche gilt für das Thema nationale Sicherheit. Wenn ich mich wirtschaftlich absichern möchte, wenn ich irgendwie Lager baue, Tanks für Gas, ja, dann liegt das da erstmal rum. Da doppel ich Kapazitäten und Ressourcen und das ist nicht die Effizienz, die wir aus der Vergangenheit gewöhnt sind. Und das wird Geld kosten. Ganz genau.
Und das ist ja so in der Lean-Wirtschaft, wo einfach alles auf Marge getrimmt wurde. Das müsste ja eigentlich auch heißen, dass dort einfach ja mehr Geld auch investiert werden muss und die Marge da eigentlich auch zurückgeht.
Ja, und ich sag mal so, dass das sehen wir ja auch durch die Energiepreise, die gestiegen sind, das mussten wir ja auch weitergeben. Ja? Da mussten Preiserhöhungen folgen und das hat ja jeder in den Supermärkten auch gemerkt. Also
absolut.
Genau.
Was wäre, also wenn ich jetzt, wir sind ja auch ein gewisser edukativer Podcast, was kannst du unseren Hörern oder Zuschauern vielleicht als Tipps geben? Gibt es irgendwas, was man lesen kann oder irgendwelche, eine Scorecard oder irgendwelche Tipps und Tricks, ein Cheat-Sheet, was vielleicht der interessierte Hörer sich anschauen könnte, um für seinen mittelständischen Betrieb, seine Asset-Management-Firma oder seine Firma generell dort ein bisschen zu profitieren?
Also was ich grundsätzlich ganz, ganz gut finde, sind, da gibt es drei oder ich glaube mittlerweile sogar vier Bücher von Tim Marshall, Die Macht der Geostrategie im 21. Jahrhundert. Da beschreibt er ein bisschen, wo kommt man eigentlich her? Ja, was für geografische Bedingungen gibt es, die ein Land vielleicht auch einschränken? Und ich finde, das gibt ein ganz gutes Grundverständnis, warum manche Dinge vielleicht so sind, wie sie sind. Und da muss man sich dann entscheiden, was einen interessiert. Dann muss man Buch 1, 2 oder 3 kaufen. Das andere, wenn es ein bisschen detaillierter sein soll, kann ich wirklich nur ans Herz legen, mal diese großen strategischen Pläne zu lesen, die die Politiker oder die Politik veröffentlicht. Das ist in Europa die strategische Agenda 2024 bis 2029. Das ist der chinesische Fünfjahresplan. Ich weiß jetzt nicht, was das Neue heißen wird, was entweder die Frau Harris oder der Herr Trump veröffentlichen werden. Ich glaube, bei Trump irgendwas 25. Das hat er mit der Heritage Foundation schreiben lassen. Das ist ganz erschreckend, wenn man das liest von der Kamala Harris. Glaube ich, gibt es noch nichts. Das einfach dann mal lesen und dann weiß man, was die vorhaben. Also 5 Jahre in die Zukunft gucken geht.
Ah, das ist ein guter Tipp, muss man einiges lesen. Kann man nicht mit einer Frage beantworten, das ist schon gelernt. Aber vielleicht, also erstmal Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also ich habe viel gelernt, viel mitgenommen und ich werde sicherlich den Herrn Marshall da auch nochmal bemühen, ob der vielleicht auch einen Plan hat. Nein, Spaß beiseite. Was ist denn deine Message an unsere Zuhörer? Kannst du da in ein paar Sätzen was sagen, was deine Message wäre?
Ich glaube, das, was wir verstehen müssen, ist, wir befinden uns in einem Epochenwandel. Wir befinden uns in einer industriellen Revolution und die ist politisch getrieben. Und jetzt geht es eben darum, dass wir uns fit machen für eine neue und auch ungewisse Zukunft. Ja? Das Ganze bietet Chancen, da kann man sich jetzt positionieren. Man muss sich aber halt drum kümmern.
Alles klar. Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und schön, dass Sie eingeschaltet und zugesehen haben bei Die Message,
der Investment Podcast.